NDR 1 Niedersachsen. Unterwegs mit Prominenten. Mit Hans-Jürgen Otte.
Wir melden uns heute aus Lüneburg und haben uns mit dem Oberbürgermeister verabredet, mit Ulrich Methge. Mal sehen, wie er in dem 800 Jahre alten Rathaus residiert. Ich bin jetzt gerade aus dem Zug gestiegen, über den Stintmarkt, wo sich Gasthaus an Gasthaus reiht, hierher zum Markt gelaufen. Vor mir die barocke Fassade des imposanten Rathauses, dessen Glockengeläut gerade ertönt. Das Rathaus ist flankiert von historischen Backsteingiebelhäusern und dem früheren Schloss, in dem jetzt das Landgericht sitzt. Das schöne Lüneburg ist Studentenstadt und Sitz großer Unternehmen und nicht zuletzt ein Touristenmagnet. Überall sieht man die Besucher in der Altstadt mit Fotoapparat und Smartphone. Der Kalkberg, die gotischen Kirchen, der Schütting am Sande, alles willkommene Fotomotive. Einige kommen, um die Schauplätze der TV-Serie Rote Rosen zu sehen, wo alles natürlich noch viel pittoresker aussieht. Also bis gleich im Amtszimmer des Oberbürgermeisters. Erstmal guten Tag.
Gleichfalls, schönen guten Tag.
Und alles klar.
Freue mich.
Ja, die Machtzentrale, wir sind hier in Ihrem Amtszimmer. Das ist ja relativ klein. Man stellt sich das Amtszimmer eines OB einer so relativ großen Stadt ja eigentlich anders vor. Woran liegt das?
Im eigentlichen Bereich bauen wir, müssen sanieren, Decke und Fenster und so weiter. Also wo man ein Büro ist, darum sind wir umgezogen in so ein 8 Quadratmeter großes Behelfsbüro, allerdings schon seit fast 2 Jahren. Hoffen jetzt, dass wir zum Herbst wieder zurückziehen können, meine Sekretärin und ich. Aber es ist auch klein und gemütlich und ich bin ja auch kaum da, insofern geht das alles.
Sie haben es ja schön geschmückt, das kann man nicht anders sagen. Ja. Ich sehe da zum Beispiel auf dem Fußboden stehen ein paar, ja, was sind das, tanzende?
Ava-Tänzer, japanische Tänzerinnen. Es ist wir haben eine Partnerstadt Naruto in der Nähe von Osaka. Und da ist das so ein Volkstanz in einem riesen Festivalauftrieb und das ist ein Gastgeschenk.
Wir schauen uns mal weiter um. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. In Ihrem Amtszimmer.
Sie
haben ja schöne auf. Wie viele Quadratmeter waren das noch?
8, denke ich mal.
8 Quadratmeter.
Ja.
Haben Sie eine Menge schöner Dinge an den Wänden hängen. Ja. Ich sehe hier ein Bild, wo ich gleich sagen würde, das ist doch Feininger, aber...
Nee, das ist Professor Kessler, der an der Universität Lüneburg in den 70er, 80er Jahren gelehrt hat dort im Bereich Kultur. Und diese Bilder sind in einer Stiftung und ich habe sie leihweise hier, weil sie eben hier ist der Platz am Sande, die Johanneskirche, also wie Lüneburg eben
aussieht. Sehr grafisch, ne?
Ja.
Ja, nee, das ist ein schönes Bild. Dann noch ein weiterer.
Das ist
Professor.
Das auch Professor Kessler, ist auch dann der Kran am Stint, der zweite Ort, wo sozusagen das Kraftzentrum der Stadt mal war. Auch dort ist auch wieder Johanneskirche, der Kran, das alte Kaufhaus, was abgebrannt ist, also ein paar Giebelhäuser.
Kraftzentrum dabei. Wegen des Ilmenau-Hafens.
Ja, das war, da wurde ja Salz verladen, der Hering entladen. Dort wickelten wir unsere Geschäfte ab an der Stelle.
Das bringt mich ja dann doch zu dem Punkt, dass Sie schon 22 Jahre hauptamtlicher Oberbürgermeister sind. Ich glaube 27 Ehrenamtlicher, wenn man das dazu rechnet. Wie geht das? Sie sind jetzt, glaube ich, 68. Macht Ihnen der Job immer noch Spaß?
Ja, also ich bin jemand, der gerne gestaltet. Das sehen Sie auch an meiner Vita. Und der Ziele gerne erreicht. Und ich bin nah bei den Menschen. Also ich versuche immer viel unterwegs zu sein. Schon wenn ich zur Arbeit fahre, morgens mit dem Bus. Oder auch in Sportvereinen und in Einzelgesprächen. Und das alles in der Kombination macht nur Spaß. Ist natürlich... hat sich manches verändert, ist mühseliger geworden. Ja. Auch in der Ratspolitik ist das nicht mehr so. Ich arbeite viel mit Vertrauen gegenüber Personen.
Wir gehen noch mal ein paar Schritte aus Ihrem Amtszimmer raus ins Sekretariat. Hier steht noch etwas, was mir gleich aufgefallen war, nämlich eine so halbhohe Puppe aus Holz.
Holz ist das,
okay.
Holz, ja.
So, blaue Hosen, ist wahrscheinlich eine männliche Figur, ne,
Ja,
oder? Also,
ja, ja.
wie dem auch
Denke ich
sei.
schon, ja.
Ja,
Ja,
wie
ja.
kommt das in Ihr Zimmer oder Ihr
Das
Sekretär?
habe ich bekommen, als wir unser neues Kulturzentrum vor 3 Jahren, die Kulturbäckerei, eingeweiht haben. Dort haben wir eine alte Brotbäckerei aus noch zu Kaiserszeiten, also Kommissbrot wurde dort gebacken, umgebaut zu einem Kulturzentrum mit Atelierräumen für Künstler jeglicher Art, also auch solche Holzschnitzer. Daher habe ich das auch bekommen von denen dort, eine Malschule, dann Theaterräume für Laientheater und dann Ausstellungsräume. Und das ist mir dann bei der Einweihung sozusagen geschenkt worden von den Künstlern. Ich denke, ein kulturelles Highlight, was wir dort haben, über die Stadtgrenzen hinaus. Und mit geschickter Finanzierung haben wir das alles wunderbar
Da
hinbekommen.
sind Sie stolz
Da
drauf.
bin ich auf diese Kulturbäckerei bin ich stolz drauf, weil das Haus sollte abgerissen werden. Und ich habe gesagt, nein, und hatte dann die Vision. Man soll ja eigentlich keine Vision haben, wenn man Helmut Schmidt immer hört. Er hatte dann diese Vision, daraus solch ein Kulturzentrum zu machen. Und es gab einige Widerstände in der Stadt, und die zu überwinden war schön, und jetzt sind alle begeistert.
Die Kulturbäckerei ist in der ehemaligen Standortverwaltung
Ja,
untergebracht.
ja.
Da sind wir bei Ihrer Vergangenheit wieder.
Ja.
Was hat Sie damals dazu gebracht, Zeitsoldat zu werden?
Ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist früh verstorben, und ich hatte ja Elektroinstallateur gelernt und wollte Elektrotechnik studieren und hatte kein Geld. So einfach das. Und dann konnte man eben als Zeitsoldat relativ gut Geld
Also nicht
verdienen.
aus Überzeugung.
Naja, gut, das war in den 60er Jahren, da war man schon ein bisschen anders eingestellt. Kommen wir ja aus einer konservativen Familie. Also ich hatte keine Ablehnung gegen Armee und Bundeswehr, sage ich mal so. Sonst wäre ich dann auch nicht so lange geblieben. Und dann habe ich mich erst mal 2 Jahre verpflichtet, und dann hat mir die Ausbildung dort insbesondere gefallen. Und ich habe jede Ausbildung bei der Bundeswehr mitgenommen, und dann habe ich mich 2, 4, 8, 12 Jahre verpflichtet. Auch das hat Spaß gemacht, muss man sagen. Die Arbeit, die Ausbildung, mit Technik umzugehen. Ich war zum Schluss dann in der Personalbereitung, hatte auch ein bisschen was mit Strategien zu
Welcher
tun.
Dienstgrad war das?
Oberfeldwebel war ich.
Okay.
Und wäre auch Berufssoldat geworden, hatte auch schon die Ernennungsurkunde überreicht bekommen, habe sie aber zurückgegeben, weil ich in Lüneburg bleiben wollte. Und dann hat er gesagt, du wirst nur Berufssoldat, wenn du woanders hingehst. Und dann habe ich den Weg gewählt, rauszuscheiden, dann nochmal mein Fachabitur nachzumachen und dann eben in die Ausbildung zu gehen.
Konservative Familie, warum jetzt SPD-Mitglied? Überzeugter Sozialdemokrat,
Ja,
glaube ich.
bin ich auch mittlerweile, obwohl eben von der Kirche her, und meine Mutter kommt vom Eichsfeld, das ist ja nochmal konservativ hoch drei, weil eben auch dann Helmut Schmidt, diese Zeit, Helmut Schmidt, da bin ich Mitglied geworden. Ich war auch überzeugt von Helmut Schmidt, also auch von Doppelbeschluss, von der Nachrüstung damals, und habe dann einfach die Werte, die ich eben in der SPD wie auch bei der Gewerkschaft gesehen habe, für mich auch als überzeugend gefunden und bin dann eben auch eingetreten. Bin ein Spätberufener, war nie bei den Jusos und glaube, dass ich auch diese Werte auch vertreten kann. Bis
Welche
heute.
Werte
Bis
nochmal?
heute. Eben einfach Gemeinschaft, Gemeinschaft, Solidarität, soziale Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig auch die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Also schon, wie Helmut Schmidt gesagt hat, soziale Marktwirtschaft nach vorne zu bringen. Aber zu sehen, dass der Ausgleich in so einer Stadt da ist, das ist ganz wichtig.
Wenn man sie zur rechten SPD rechnet, ist das richtig?
Ja,
Okay.
so wie mein Freund Klugowski oder so in der Ecke, das ist einer meiner Ziehväter, kann man mich schon hinrechnen.
Okay, nach diesen klaren Worten würde ich bitten, dass Sie sich eine Musik wünschen. Was soll es
Ja.
sein?
Ja, so ein Stück wäre vielleicht Beethovens Neunte, ne? Eben in
Naruto?
Erinnerung Naruto an Japan,
Okay.
weil das dort zum ersten Mal aufgeführt wurde.
Und was soll es daraus sein?
Ja, oder an die Freude,
Den Schlusschor.
den Schlusschor.
Wie ist es sonst? Das drängt sich mir irgendwie auf. Hören Sie gern Klassik oder?
Ja, als ich anfing im Rat, hatte ich nicht viel kulturellen Hintergrund. Mittlerweile ist das so, und ich höre eigentlich gern klassische Konzerte, gehe auch gerne in klassische Konzerte. Einmal zur Entspannung, aber auch um die Musik zu hören. Und das hat sich gewandelt. Aber ich höre auch normale Musik. Also
Was?
meistens NDR1 läuft so nebenbei, morgen schon und am Wochenende, weil da eben auch sehr viel Regionalnachrichten drin sind. Auch im Auto, ne? Man kriegt immer diese zur Halbzeit dort das mit. Und dann,
Das hören wir gerne.
ja, das Meine Frau möchte gerne mal was anderes hören, wenn ich zu Hause bin, aber es ist eben Information und am Sonntag ist ja auch besonders schöne Musik dann da.
Dann passt die Ode an die Freude ja so besonders.
Genau, ja.
Unterwegs mit Prominenten. Wir treffen uns heute mit Ulrich Methge, dem Oberbürgermeister in Lüneburg. 27 Jahre als Oberbürgermeister. Was hat sich eigentlich geändert? Ich kann mir vorstellen, die Digitalisierung, das muss doch für Sie durchaus eine Veränderung gewesen sein. Haben Sie denn schon mal einen Shitstorm bekommen?
Nein, sowas haben wir noch nicht. Also, weil ich da bin ich nicht so ganz affin dabei. Gott sei Dank habe ich gute Leute um mich herum, die das also abschirmen. Aber
twittern Sie denn?
Nein, nur im Wahlkampf.
Ja, nur im Wahlkampf, da ist alles anders. Ne?
Da ist alles anders. Ich arbeite schon mit E-Mails natürlich und mit SMSen, aber ich telefoniere viel und suche eigentlich eher das persönliche Gespräch.
Und, was hat sich denn geändert? Können Sie das auf einen Punkt
bringen? Naja, durch die neue Technik wird alles schneller. Ne? Ja. Früher, also was das, kriegten Sie, als ich hier anfing, kam der erste Computer. Ne? Mhm. Da war das noch was Besonderes. Dann kriegten sie noch mehr Briefe und so. Und heute kommt eine E-Mail und Sie sehen das jetzt ja bei Boris Pistorius, da kriegen sie eine E-Mail im Urlaub, drücken sie weg und jeder sagt, die musst du doch gelesen haben.
Das Flüchtlingsthema.
Ja, das Flüchtlingsthema und so. Das ist heute dieser Druck, der dadurch entsteht. Mhm. Schnell zu antworten, schnell zu reagieren. Die Fehlerhäufigkeit soll trotzdem gegen null sein. Das hat sich geändert dadurch. Und andererseits hat man natürlich den Vorteil, man kommt schneller an Informationen und kann besser kommunizieren.
Ja.
Auch mit den Kollegen im Haus und vor allem, wenn ich hier abends sitze oder am Wochenende. Früher habe ich mal Zettel geschrieben, heute haue ich das da rein.
Können und Sie auch zu Hause sitzen eigentlich?
Kann ich auch zu Hause das machen, wobei ich zu Hause wenig arbeite eigentlich.
Dann trennen Sie ganz bewusst?
Das hat sich so ergeben. Man braucht die Akten, ne, die Atmosphäre und darum sitze ich samstags hier.
Ja.
Und sonntags, also höchstens was, wenn ich mal was nachlesen muss für Montagmorgen oder so, eine Aufsichtsratssitzung oder sowas vorbereiten muss.
Wir steigen jetzt in Ihr Dienstauto?
Mein Dienstauto? Ich habe zwei Autos, also einen größeren für auswärts und in der Stadt fahren wir Elektro-Golf.
Ja, ne? Bewusste Entscheidung,
ja, Elektroauto. Bewusste Entscheidung. Seit zwei Jahren haben wir den Elektro-Golf in der Stadt.
Und wo laden Sie den auf?
Bei uns hier auf dem Hof ist eine Steckdose, da kommt der abends ran und das reicht.
Und wie viele Ladestationen gibt es in Lüneburg?
Wir haben ungefähr 10 Ladestationen mittlerweile.
Könnte mehr sein.
Nee, es gibt ja nicht mehr Autos. Also das ist immer die Frage, ist die Ladestation am richtigen Punkt? Mhm. Aber von der Kapazität her reicht das völlig aus, was wir da haben.
Ist das ein Anliegen von Ihnen, Umwelt, Klima? Ja,
wir sind nachhaltig unterwegs. Ich bin auch im Nachhaltigkeitsrat, im deutschen Nachhaltigkeitsrat, in so einer OB-Runde drin, die wir mal gegründet haben vor 5 Jahren, wo wir schon einen Ansatz haben, pragmatische Nachhaltigkeit zu machen. Und zu schauen, kann man alles noch besser machen, also bei der Energie zum Beispiel auch an der Stelle oder auch, das ist unser täglich Brot.
Pragmatiker sind Sie sowieso?
Ja.
Bekennen Sie sich dazu?
Bekenne ich mich auch zu. Ich bin praktisch unterwegs.
Ja.
Habe ich ja auch gelernt. Also das ist für mich nicht viel Theorie, sondern schon immer Ziele und dann versuchen, die Ziele zu erreichen.
Mit dem E-Golf fahren wir jetzt zu der Produktionsstätte der
Roten
Rosen.
Wir fahren jetzt zu Rote Rosen, ja.
Ne? Was haben Sie denn sonst als Dienstwagen?
Ein Audi A6.
Ah, das ist schon ein bisschen was Größeres.
Ja, gut, für außerhalb. Ich arbeite nicht im Auto. Das ist also, das habe ich immer so ein bisschen Schaukelprobleme.
Mhm.
Aber einfach, man ist etwas schneller und sicherer unterwegs. Ne? Und der reicht ja auch noch nicht. Wir warten auf den neuen E-Golf, der ja 300 Kilometer dann haben soll, Reichweite, dann werden wir sicherlich auch öfter rausfahren. Mhm. Aber so im Landkreisgebiet bis Neuhaus geht das. Und das ist auch schon mal ein Signal, dass man das dann nutzt.
Haben Sie eigentlich in der Heide schon mal Urlaub gemacht?
Ja, letztes Jahr. Aha. Ich bin ja Wanderer, ne, vor dem Herrn. Ja. Und letztes Jahr bin ich auf dem Heidschnuckenweg ein Stück gelaufen, ganz alleine.
Von wo nach wo?
Von Hamburg-Bergedorf bis Müden an der Oertze.
Oh, das war schon ein
Stück. Nicht in einem, aber immer so etappenweise. Ne,
ja.
Da gibt es ja so einen Wanderweg, vorgegeben immer so 20 bis 30 Kilometer am Tag. Und ich mache eigentlich im Herbst immer eine große Wanderung, so um die 300 Kilometer auf dem Jakobsweg.
Ja.
Und so zum Vorglühen oder zum Trainieren sozusagen.
Zum Vorglühen ist gut.
Ja, ja. Habe ich dann letztes Jahr den Weg gemacht und jetzt morgen, das mache ich dann jetzt mal unten in Süddeutschland, weil das Wetter vielleicht angenehmer ist. Also das Wetter war nicht so schön. Aber ansonsten, man macht Tagesausflüge schon mit Bekannten, mit Besuch und was weiß ich in die Heide. Ne? Diese Woche, also jetzt ab Freitag wandere ich von Würzburg nach Augsburg, so ungefähr 200 Kilometer.
Ja.
Und im Oktober wandere ich von Siena nach Rom, in der Toskana. Ja.
Das ist aber nicht an einem Tag zu schaffen.
Nein, das sind auch 12 Tage. Also ich habe so dieser große Wanderurlaub, das mache ich seit 10 Jahren, immer 300 Kilometer in 12 Tagen.
Ja. Immer allein?
Nein, da sind wir in der Gruppe, manchmal drei, manchmal fünf, und diesmal sind wir fünf. Alleine nicht. Alleine habe ich so ein bisschen immer die innere Schwäche, wenn es mal regnet oder kalt ist oder man fühlt sich nicht so loszulaufen.
Und
wenn einer daneben steht und sagt, wir müssen los, dann stützt man sich gegenseitig. Und,
sind das Lüneburger?
Mit denen sind Sie? Lüneburger, ja.
Okay. Sind das so die Politkoryphäen hier?
Nein. Ich habe zwei Freunde, die haben mit Politik überhaupt nichts zu tun.
Ja, woraus setzt sich Ihr Freundeskreis so zusammen ganz generell?
Naja, der Schwerpunkt sind schon Menschen, mit denen man politisch oder irgendwie was zu tun hat. Das bleibt ja gar nicht aus. Aber auch Leute, die man eben, bin in vielen Vereinen, im Schützenverein und so weiter, die man da trifft, mit denen man sich dann austauscht. Also es gibt auch andere.
In wie vielen Vereinen sind Sie?
Ungefähr 60 Vereine, schätze ich mal.
Ich schätze mal, das geht auch nicht anders, wenn man hier politisch immer wieder gewählt werden will.
Na, das einmal das, aber andererseits auch, wenn da ein besonderes Anliegen ist, dann unterstütze ich die auch durch meinen Mitgliedsbeitrag. Ne?
Aber man muss sich immer sehen lassen, immer.
Ja, hat das auch was mit Politik zu tun, ist klar. Aber gegen meine Überzeugung würde ich nirgendwo eintreten. Ne? Das muss schon in mein Weltbild passen.
Sie sind ja eigentlich hier, wie sagt man da, in der Art Exklave, Enklave als Katholik.
Ja, in der Diaspora. Ja.
Diaspora.
Ja. Gut, das waren wir in Goslar auch. Ich habe früh Ökumene gelernt, eben auch in Goslar. Und in Kaltenmoor, dort wo ich wohne, ist das erste ökumenische Zentrum überhaupt in Deutschland, was dort entstanden ist, Stephanusplatz. Und damit kann ich umgehen. Ich bin ja der erste katholische Oberbürgermeister seit dem 30-jährigen Krieg hier in Lüneburg. Zum Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, uns aneinander zu gewöhnen, aber heute, ich gehe in protestantische Gottesdienste, wir treffen uns, das ist überhaupt kein Thema.
Mhm. Und Sie gehen auch noch fast jeden Sonntag in die Kirche?
Ich versuche jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, wenn ich da bin, wenn ich nicht Termine habe. Ja.
Wir kommen ja gerade vorbei hier an?
An der Schliefenkaserne.
Genau, ja. Was ist hier jetzt drin?
Hier haben wir Wohnungen gebaut. Den letzten Rest, 20 Hektar, sind wir gerade dabei zu erwerben die Tage. Und dahinter ist Wohnungsbau entstanden und ein bisschen vorne noch Dienstleistungszentrum. Es war eine große Panzerkaserne hier.
Ist hier nicht auch das Verwaltungsgericht?
Und das Verwaltungsgericht ist hier, Katasteramt und so weiter.
Ja.
Und hier haben wir unseren Wohnungsbau mit insgesamt rund 1000 Wohneinheiten.
Sie haben drei Kasernen?
Vier hatten in der Konversion eigentlich, wenn man sieht, die ehemalige Scharnhorst-Kaserne, wo jetzt die Universität drin ist. Dann die BGS, die Lüner Kaserne, wo wir ein Dienstleistungszentrum draus gemacht haben. Dann die Standortverwaltung, wo wir auch wohnen und Dienstleistungen gemacht haben. Dann hier die Schliefenkaserne.
Ist das Ihr großes Thema in über zwei Jahrzehnten Oberbürgermeister?
Ja, Konversion, das ist schon. Erst habe ich alle verabschiedet, alle Bundeswehreinheiten, was mir natürlich nicht leicht gefallen ist. Aber auch die Chance gesehen für uns, Fläche zu gewinnen und zu entwickeln.
Bundeswehr ist hier aber noch, ne?
Wir haben hier oben noch die Körnerkaserne mit 1000 Soldaten ungefähr, ein Aufklärungsbataillon.
Wie hat Lüneburg das geschafft, so viele kaufkräftige Menschen loszuwerden, sag mal, der Einzelhandel?
weil wir dann eben die Universität als Ausgleich gesehen haben. Das war ja in den 90er Jahren, als Gerd Schröder 90 Ministerpräsident wurde. Wir waren jung und frisch nach der Wende. Was heißt wir? Es waren noch zwei Landtagsabgeordnete dabei. Uwe Inselmann, Wolfgang Schureit, meine Person. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir sehen, wo sind unsere Punkte. Wo wir punkten können, wo ist die Vision. Haben uns noch von der CDU einen Menschen dazu geholt, von der FDP, auch die Grünen waren dabei. Und haben gesagt, so, wie gehen wir ran? Und das eine war, die Universität muss her. Gerd Schröder, wir brauchen die Universität. Uwe Inselmann, du musst losgehen. Wir hatten ja vorher nur die Fachhochschule. So haben die in der Scharnhorst-Kaserne ausgebaut mit viel Geld. Das zweite, wir brauchen eine vernünftige Verkehrsverbindung nach Hamburg, weil aufgrund der wegfallenden Zonenrandförderung wir nicht mehr so viel Siedel ansiedeln konnten. So, also kam der Metronom, Halbstundentakt nach Hamburg.
Und der HVV.
Und der HVV dazu, was ein Segen ist für uns.
Der Hamburger Verkehrsverbund. Ja.
Das dritte, die Innenstadt, überall Parkplätze, überall Autos. Haben wir gesagt, die Autos müssen raus aus der Innenstadt. Wir müssen dieses Stadtbild, diese erlebbare Stadt, dieses Kaufhaus Innenstadt auch gestalten. Wir haben am Rand keine großen Märkte zugelassen. Nur ein paar Baumärkte, aber nicht irgendwelche Lebensmittel und andere Dinge. Und haben gesagt, dieses Kaufhaus Innenstadt stützen wir, indem wir die Innenstadt neu gestalten, Fußgängerzonen erweitert, Parkhäuser gebaut. So, das waren die Elemente, die dann jetzt auch langsam wirken und bis heute wirken. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Wir steigen jetzt erstmal aus dem Elektroauto.
Guten Tag. Wir
stehen jetzt
Hallo.
Vor einem Tor. Ich glaube, das ist ein Gewerbegebiet eigentlich, ne?
Das ist hier ein Gewerbegebiet. Hier war mal eine japanische Firma drin.
Ah, ja.
Auch in der Zeit der 80er Jahre haben dann geschlossen. Und dann wurde diese Halle, Gott sei Dank, als wir sie brauchten, für die Roten Rosen verpachtet.
Ja, und jetzt seit Jahren schon läuft hier immer
und jetzt läuft
der
hier
Film ab.
2006
ne?
läuft hier. Ja. Hier wird ja alles nachgestellt, einmal in der Innenstadt. Und das wird hier dann auch nochmal nachgedreht. Das war auch so ein Ansatz, als sie kamen, im Wettbewerb mit Hannover.
Ja.
Haben wir Glück gehabt, mit ein bisschen Geld, 50.000 Euro.
Wie was? Haben Sie in die Schatulle geben müssen, damit
ja,
die herkommen?
Ja. Albert Schmalschek hatte etwas mehr geboten, aber eben hatte nicht diese Stadtkulisse.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, ihr könnt jederzeit bei uns drehen, ihr müsst nur morgens anrufen, wir drehen heute hier und dann könnt ihr rein, ohne große Genehmigung und was weiß ich, sondern dann wird die Straße abgesperrt und die Lüneburger sind begeistert.
Macht sich das denn bemerkbar im Gästeaufkommen?
Ja, wir haben 15-20% mehr Touristen. Also es gibt jetzt Rote Rosenführung. Alle wollen das Hotel sehen und die Gärtnerei und was weiß ich. Das ist ein Wahnsinn.
Okay.
Hier ist ein Fan-Treffen immer einmal im Jahr. Da stehen sie morgens schon. Mit Schlafsäcken liegen sie vor der Tür. Ne?
Wollen wir mal kurz, Herr Mietke, reinhören in die Vorspannmusik?
Ja,
zu den Roten Rosen.
Ja. Okay. This is my life.
Wir sind hier vor den Studios Rote Rosen, sehen wir hier groß einen Werbebanner. Wollen wir mal reinmarschieren, mal sehen, wer uns da drin erwartet. Hallo.
Hallo,
wer sind Sie?
Ich bin Karl Pegel, der Produktionsleiter.
Okay, Hans-Jürgen Otte, Herr Mietke kennen Sie ja.
Die Serie hat ja drei Flügel, sag ich immer. Das ist die Gärtnerei, das Rosenhaus und das Hotel. Und da bewegen wir dann die Lüneburger Geschichten und die Inhalte rund um Oberbürgermeister, Hoteldirektoren, Sterneköche etc.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier?
Ja, das ist im Schnitt sind es immer 150. Das wird aber je nach Produktionsaufwand und Drehbedingungen mal aufgestockt, wenn wir zusätzliche Stuntleute brauchen, zusätzliche Komparsen brauchen oder an außergewöhnlichen Orten. Wir drehen demnächst eine Schleppjagd mit Hunden und Ross und Reiter. Dann kann dieser gesamte Personalpool schon mal locker an die 200 Leute gehen in der Spitze.
Sind die Roten Rosen eigentlich Die erfolgreichste Serie in der ARD?
Behaupten tun wir das immer alle, aber doch schon. Es ist schon eine ziemliche Säule in der ARD. Die erfolgreichste kann ich Ihnen jetzt so gar nicht genau sagen. Also ich habe es nie richtig nachgerechnet, aber zu der Uhrzeit die Zuschauer abzuholen, die wir abholen, das ist schon eine Meisterleistung. Die Zeit ist ja 14.10 Uhr. Wie alle Zuhörer wissen, und da die 1,5, 1,4 Millionen Leute im Schnitt abzuholen, das ist schon eine stramme Leistung.
Würden Sie gerne mal mitspielen, Herr Mieke?
Nein, das habe ich für mich mal entschieden. Da gab es mal Angebote. Ich sollte übrigens mal einen Chefarzt spielen. Ja. Da habe ich gesagt, das...
Wieso denn gerade den Chef?
Weiß ich nicht. Fiel damals jemand ein, aber ja, dann, doch, Schuster ja. Bleibt bei deinen Leisten.
Okay. Den Versuch erinnere ich auch noch.
Aber Sie hätten ihn gern gehabt?
Naja, wäre ja schon nett gewesen, die ganze Geschichte. Nicht? Aber im Grunde haben wir ihn ja in unserer Oberbürgermeister-Geschichte haben wir ihn ja ständig dabei. Und durften ja auch schon mal die Ratskette tragen. Ja. Danke nochmal dafür. Dass,
ja. Haben Sie ausgeliehen, ne?
Ja, natürlich. Das ist selbstverständlich. Wenn, dann im Original und nicht im Duplikat oder so.
Können wir jetzt noch mal in eine Hotelkulisse gehen?
Ja, klar.
So, jetzt nähern wir uns hier in der Dunkelheit einer etwas schwereren Tür. Jetzt wird's spannend.
Es wird
spannend.
Oh, ja.
Danke.
Da ist das Filmlicht an. Der Tonmeister schließt gerade die Tür.
So.
Da, Achtung.
Und bitte.
Okay. Vielleicht können Sie noch mal sagen, worum ging es jetzt gerade in der Szene?
Das weiß ich tatsächlich
nicht.
Das sind zu viele Szenen, Sie müssen sich überlegen.
Alles klar. Ja gut, trotzdem nochmal die Frage, können Sie mal die Handlung der 2500 Folgen in einem Satz zusammenfassen?
Spannung, Liebe, Leidenschaft und tolle Ideen und Geschichten aus Lüneburg.
Vielen Dank an den Produktionsleiter, also, Herrn Pegel. So, durch die Kantine marschieren wir jetzt wieder raus.
Ja,
ne?
Ja, wie Sie möchten.
Genau, ja, das ist, vielen Dank. Ne? Wir sind wieder draußen im Sonnenlicht und fahren jetzt nach Kaltenmoor. Der Heimat des Oberbürgermeisters. Bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, sagen Sie doch bitte noch mal, was Sie als nächste Musik hören wollen.
Als nächstes würde ich gerne Hinterm Horizont von Udo Lindenberg, weil ich zu ihm auch eine besondere Beziehung habe. Er war schon ein paar Mal in Lüneburg.
Gut, Udo Lindenberg.
Udo Lindenberg, ja.
Jetzt sind wir mitten in Kaltenmoor. Ne?
Das ist hier so das Zentrum. Hier bauen wir gerade das Einkaufszentrum um aus den 60er Jahren. Sanieren wir neu und erweitern das um einen Rossmannmarkt, um hier auch die Leute zu binden. Sehr schwierig ja, diese Stadtteilzentren in der heutigen Zeit. Da ist das ökumenische Zentrum, die Kirche, also zwei Kirchen unter einem Dach, katholisch und protestantisch.
Man denkt ja, man sei in einer anderen Stadt.
Ja, es ist Hochhäuser. Ein Stadtteil mit 9000 Einwohnern hier auch. Ja. Das ist eben 60er Jahre. Heute bauen wir nicht, das ist so auch mein Traumata, diese hohen Häuser. Heute baue ich höchstens noch, also wenn ich was verantworten kann, viergeschossig, fünfgeschossig aus der Erfahrung heraus. Wir haben 40, 50% Migrantenanteil. Mhm.
Aber wir sind wunderbar unterwegs.
Das ist ein Problemstadtteil, ne?
Nö, nicht mehr. Wir haben ein Projekt Soziale Stadt daraus gemacht und mit viel Geld in Schule, in Kita investiert, in Straßenumbau. Jetzt reißen wir gerade ein Parkdeck ab und bauen eine neue Kindertagesstätte dahin. Also wenn ich den Stadtteil erlebe von 82 und heute, da ist schon ein Unterschied.
Hallo, Herr Brock.
Unser Bürgermeister.
Hallo, hier bin ich noch.
Brock. Ja. Aber warum sind wir hergezogen? Wir hatten zwei Kinder, hier war Kindergarten, hier war Schule, hier war Einkaufen. Früher noch mehr im Einkaufszentrum, hier war die Kirche. Und ich konnte mit dem Bus gut zur Arbeit fahren. Meine Frau hat in Winsen gearbeitet. Und so hat uns der Stadtteil gefallen und so sind wir hergekommen und sind auch hier geblieben und wollen trotz aller Gerüchte nicht weg. Und ich glaube, die Menschen klammern auch ein bisschen an mir, sagen also gut, dass der Oberbürgermeister hier wohnt und von daher.
Man könnte ja sagen, Herr Brock, es ist nicht so renommierlich hier zu wohnen, aber das ist sicher, werden Sie sicher bestreiten, ne?
Nein, das bestreite ich gar nicht, denn ich finde genau wie Herr Med gesagt, hier kann man gut leben. Ich kenne das ja auch von Anfang an. Da standen die ersten Häuser und ich bin 1970 hierher gezogen in ein Gebiet, wo der Nachbar sagte, so schön, so ein einsames Häuschen mitten im Walde. Da standen nachher die Hochhäuser ringsrum. Hm.
Sie haben mit Herrn Medke zusammen eine Initiative, glaube ich, gegründet, ne? Was hatten Sie davor?
Man nannte das damals die Aktionsgemeinschaft Kaltenmoor. Das war also die Bürger, die hier in die Hochhäuser zogen, dass die auf einmal merkten, wir müssen uns um den Stadtteil kümmern, damit sich auch andere um uns kümmern. Das war durchaus auch ein Gedanke, dass man auch selbst davon etwas hat. Und dann war das so eine Art Bürgerinitiative, wo die Bürger zusammenkamen und sagten, hier fehlt es für die Kindergärten, hier fehlt es für den Verkehr, hier ist kein Arzt, hier sind die Geschäfte nicht okay. Darum hat man sich gekümmert. Mhm. Und ein besonderer Anlass war, dass in der Kirche die Frau von dem Pastor, die hat Gemeindearbeit studiert, also war Diakonin, aber die war auch Gemeindewesenarbeit. Also die kümmerte sich darum, wie Leute hier in dem Stadtteil zurechtkommen. Und wenn da jemand im Zeitungsartikel sagte, es gefällt mir nicht, da hat sie den angesprochen und hat gesagt, komm, wir wollen darüber reden. Mhm. So ist das dann entstanden, verschiedene Gruppen, Fernheitswerk, Kindergarten und vieles andere. Und dann kamen die in solchen Versammlungen zusammen, das nannte man dann Vollversammlung.
Wenn jemand Sie jetzt fragt, soll ich nach Kaltenmoor ziehen, was antworten Sie dann?
Ich würde sagen, hier kann man leben, hier ist alles da, Arzt und Geschäfte und Kirche und alles, was der Mensch zum Leben braucht und auch die nahe Busverbindung von dem Stadtteil hier in das Zentrum der Stadt. Also ich kann sagen, hier ist alles, was man braucht und man kann, wenn man auch will, sich mit den Nachbarn gut verstehen. Selbst wenn es Leute sind, die die eigene Sprache nicht sprechen und so. Das.
Würden Sie sagen, das war für Ulrich Medke so ein bisschen, also diese Initiative, die Sie so nett geschildert haben, war das so ein bisschen seine Startrampe für die Karriere?
Also ich sage ja manchmal, er hat hier seine ersten kommunalpolitischen Spuren verdient. Als er hierher kam, da sagte meine Frau, die arbeitete damals in der FINA-Gruppe, da ist ein Neuer, der kommt von der Kreisverwaltung, der war früher mal bei der Bundeswehr. Kein Mensch konnte es ahnen, dass das Ulrich Medke sein würde, der später Städtepräsident war und vieles andere.
Mhm. Ja, waren Sie, Herr Medke, waren Sie ja noch recht jung. Ne?
Als wir hergezogen waren, war ich 32.
32. 10 Jahre Unterschied. Ja.
Was sagen Sie denn dazu? War das so Ihr Initiativer?
Ja, natürlich, aber weil es mich von der Sache auch, das war ungerecht. Dieses Heizungssystem war ungerecht. Ich war Betroffener und die Menschen, man merkte, sie hatten wenig Geld und mussten für so... wurden aufs Ohr gehauen. Mhm. Und da habe ich mich engagiert. So wie ich bin immer so ein Kümmerer gewesen. Und hier konnte ich das zeigen, diese Talente. Ich komme ja auch aus der katholischen Jugendarbeit. Und das hat dann inhaltlich Spaß gemacht und mit Menschen zusammen.
Ist das auch ein bisschen Ihr sozialdemokratisches Gewissen?
Zum Beispiel, ja. Ich fühle mich als Kümmerer und bin gegen Ungerechtigkeit, schreite ich immer ein.
Ist denn Herr Brock, Herr Medke immer noch derselbe Medke?
Ja, so wie ich ihn kenne von damals, ist er auch noch so geblieben. Und ich bin immer froh, dass er weiter Kaltenmoorer geblieben ist, gerade weil man über den Stadtteil auch viel Nachteiliges sagt, etwa durch die Zusammensetzung der Bevölkerung, die viele Ausländer hat, Immigrationsprobleme, sehr viel. Da kann man sagen, er hat das damals gut gemacht, auch jetzt.
Vielen Dank, Herr Brock. Herr Medke, Sie wohnen aber nicht in einem dieser Hochhäuser, gell?
Nein, wir wohnen hier ein Stück weiter in einem Reihenhaus.
Ja. Okay.
Reihenbungalow, ja.
Wollen wir da noch hingehen?
Oder können wir das? Wir brauchen 10 Minuten oder wir fahren mit dem Auto.
Gut, unterwegs mit Prominenten, mit Ulrich Methke heute, dem Oberbürgermeister aus Lüneburg. Wir stehen jetzt vor Ihrem Haus hier in Kaltenmoor. Eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Sie sagen so viel Gutes über Kaltenmoor. Wie hoch ist hier der AfD-Anteil?
Der ist eben bei 15-18%. Das ist ein Problem im Stadtteil, das ich selber auch nicht lösen kann, was mich deprimiert. Aber ich hoffe, dass wir da dran arbeiten können.
So, ein schmuckes Bungalow. Ne?
Ja, ein Bungalow, so ein Doppelbungalow, dann ne, zwei nebeneinander immer, so hat man gebaut.
Backstein. Roter Backstein, schön. Ja, so viel Grün.
Viel Grün,
kleiner Garten. Fliegen Sie im Garten selber?
Meine Frau macht das. Also ich musste als Kind in drei Gärten arbeiten. Wir hatten Schrebergärten, das hat nichts für mich. Und jetzt habe ich, und meine Frau macht das auch gern, weil sie ist hier gut beschäftigt.
Was hat sie beruflich gemacht eigentlich?
Meine Frau war Ausbilderin in Winsen in einem Betrieb, der benachteiligte Jugendliche ausgebildet hat, also sozial benachteiligte Jugendliche.
Und Sie haben auch zwei Söhne?
Und wir haben zwei Söhne, ja, 37 und 34.
Und der eine ist Künstler, haben Sie
gesagt? Der eine ist Künstler, der schreibt Drehbücher, inszeniert, macht Musik und mit doch gutem Erfolg.
Ist er aus der Art geschlagen?
Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen.
Aber der andere
ist? Der andere ist so in meine Richtung. Der hat neue Geschichte studiert und Betriebswirtschaft und Politik und hat da jetzt auch seine Doktorarbeit geschrieben und ist so ein bisschen auch politisch interessiert. Das heißt ja immer, die Söhne machen politisch nicht das, was die Väter gemacht haben, weil sie immer die Negativbeispiele gehabt haben, die da, wenn es ernst wurde und mussten immer verpflichten mit zu Veranstaltungen oder so, aber der Ältere folgt mir da schon ein bisschen.
Ne? Darf ich noch mal ganz neugierig fragen, wie viel Wohnfläche haben Sie denn hier?
Wir haben 110 Quadratmeter.
Das ist ja ganz okay.
Ganz normal.
Nicht pompös.
Nö, mit vier Personen.
Ich habe mal so gehört, so manche versuchen gerade in Wahlkämpfen oder haben versucht immer zu sagen, der zieht hier irgendwann weg, der will doch in die besseren Viertel. Ja. Sind Sie hier irgendwie sozusagen festgenagelt aus politischen Gründen?
Nö, politisch nicht, sondern weil wir es wollen, meine Frau und ich.
Kommt gerade ein Laster vorbei.
Also wir wollen hier wohnen. Sonst es würde mir schwerfallen, hier wegzugehen, weil die Leute schon ein bisschen auf mich setzen. Ne? Aber irgendwann ist ja auch meine Amtszeit vorbei.
Wo ist denn Ihr Zimmer hier, wenn wir hier so drauf gucken?
Mein Arbeitszimmer ist hier vorne.
Okay, Sie haben ein Arbeitszimmer. Ein
Arbeitszimmer, ja.
Irgendwas Besonderes? Hauskneipe, Bar,
Hausbar? Nein, keine Hausbar.
Schwimmbad?
Wir hatten mal unten einen Keller, so in den 70er, 80er Jahren traf man sich ja immer abends in einem Keller irgendwo. Ja. Aber den Helmut Schmidt habe ich aber dann zum Kinderzimmer umgebaut, als unsere Jungs größer wurden. Und das ist dann nicht so.
Also kein verstecktes Schwimmbad im Keller?
Nein, Schwimmbad sowieso nicht. Schwimmbad ist da unten 300 Meter runter, also ein Freibad, da brauche ich nicht so weit gehen. Also von daher brauche ich keinen zum Keller. Ne? Also
wenn Sie mal Ruhe haben abends, was machen Sie denn? Ich meine, Sie haben ja einen offenen Arbeitstag bis 7:30 abends.
Also ich sitze gern abends auf der Terrasse dann, ein Glas Wein. Entweder lese ich noch Zeitung oder ein Buch oder einfach mal rausgucken, ne? Gegen Himmel gucken und das einfach entspannen.
Sie sind ja über einen zweiten Bildungsweg an diesen herausragenden Posten gekommen. Ja. Haben Sie manchmal darunter gelitten?
Eigentlich nicht. Ich musste einen harten Weg teilweise gehen und mit Risiko. Aber ich habe viel gelernt. Der zweite Bildungsweg hat mich geformt auch. Also man kommt schneller aufs Ziel, man unterscheidet das Wesentliche vom Unwesentlichen. Man setzt auch mal den Joker irgendwo. Ne? Also einen habe ich leider gesetzt, was ich bitter bereue, Englisch. Ne? Auf der Fachoberschule und auch im Studium dann habe ich dann immer Englisch ausgeglichen mit Geschichte oder Politik. Ne?
Das hätten Sie gerne wieder rückgängig.
Ja, man merkt ja, wenn man viel unterwegs ist und jetzt das moderne Europa, viele junge Leute reden ja mit Englisch Besucher, wenn sie kommen, die Universität, da habe ich ein bisschen Probleme. Gut, ich habe gute Mitarbeiter, die mich da begleiten, aber der letzte Kontakt, den kriegt man eben doch über Sprache.
Aber im Internet kommen Sie zurecht. Brauchen wir auch Englisch.
Doch, komme ich zurecht.
Gut. Gibt es denn sonst noch einen Fehler, den Sie gerne rückgängig machen würden? Ich meine jetzt im größeren Maßstab.
Nö, eigentlich nicht so. Ich habe mich für Kommunalpolitik entschieden. Ich habe meine Berufung hier gefunden. Ich wäre sicherlich gern mal so Oberbürgermeister von Braunschweig geworden oder sowas. Das so in dieser Größenordnung.
Es gibt also eine gewisse Sehnsucht nach einer anderen Größenordnung.
Ich hätte mir auch vielleicht was in einer Landesregierung vorstellen können. Aber als ich mit Sigmar Gabriel, mit dem ich ja befreundet bin, als wir uns darüber unterhalten haben, hat er leider die Wahl dann nicht gewonnen.
Also es war schon mal in der Mache.
Ja, 2003 haben wir mal drüber gesprochen, so im Vorfeld. Aber ist so, ich bin gerne hier.
Und es gibt ja auch Menschen, die Sie nicht so mögen. Die
das
sagen,
ist so,
das ist so ein schneidiger, so ein etwas störrischer, neigt auch manchmal zu gewissen Wutausbrüchen.
Das Letzte bestreite ich. Ich bin sicherlich auch mal scharf im Ton, Wutausbrüche weniger, sondern ich bin ungeduldig. Mir geht manchmal auch heute nicht etwas schnell genug an der Stelle. Und ich bin einfach zielorientiert. Ich habe vielleicht die Begabung, schneller zu erkennen, wo das Ziel ist und die Wege dorthin. Ich halte sehr viel von Strategie und Taktik. So, das ist mein Ansatz. Und da bin ich vielleicht etwas übermotiviert, schneller als meine Leute und dann ungeduldig an der Stelle. Aber andererseits glaube ich, wenn ich so sehe, auch meine Mitarbeiter, die konnten gestalten. Das ist für die schon fast zu viel. Aber wir leiden nicht, dass wir keine Projekte haben, sondern dass wir sie nicht abarbeiten. Und alle können sich, da wenn Sie hier sehen, den Stadtteil mit dem Entwicklungskonzept hier, ist das auch ein Produkt, wo mit der Stadtbaurätin, übrigens die ganze Stadt, wir sind seit über 20 Jahren verbunden im Amt und so weiter. Und wir haben vieles gestaltet. Und ich glaube, ich lasse auch jedem das, dass er sich nach vorne stellen kann, sagt, das habe ich gemacht, diese Identität.
2021 läuft Ihre Amtszeit aus. Ja, ja. Nochmal kandidieren?
Nein,
ginge das?
Ginge nicht mehr, geht auch nicht mehr.
Würden Sie auch nicht wollen?
Nein, es reicht dann auch. Also,
was wird dann aus Ulrich Methke?
Dann bleibt er erstmal Bürger der Hansestadt Lüneburg. Ich gucke mal manchmal, also ich würde kein Ehrenamt in der Spitze übernehmen, wo man viel Verantwortung hat. Das habe ich genug gehabt, aber ich habe immer scherzhafterweise gesagt, dann werde ich eben Küster in meiner Kirchengemeinde, um einen geregelten Tagesablauf zu haben. Nur
den brauchen Sie irgendwie, ne?
Ja, irgendwas braucht man dann ja schon, das hört man ja von Kollegen. Aber ich habe nicht den Ehrgeiz, irgendwo in großen Vereinen an der Spitze zu sein. Ich denke darüber schon nach, was ich dann mache. Mal sehen. Ich glaube, man muss den Übergang gestalten. Ich wandere ja viel. Dann wenn ich ein paar Freunde habe, bin ich auch viel unterwegs.
Wenn man sagt, Sie sind mit Ihrem jetzigen Job verheiratet, ist das falsch?
Ja, das ist nicht ganz falsch, ja. Okay. Das ist mein Leben. Ne?
Gut.
Also das stimmt schon. Manche sagen, du bist ja bescheuert, mit 68 noch dich da zu quälen, beschimpfen zu lassen und unter Druck, sondern mach doch Freizeit, sag ich, nee, das ist mein Leben. Und ich komme auch gut mit zurecht, ich bin gesund und fühle mich auch wohl und ärgere mich trotzdem ab und zu mal, weil es nicht schnell genug geht.
Herr Methke, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja,
das soll es gewesen sein.
Ja, schön.
Ich sage tschüss, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen.
Ja, danke, ja.